ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Es gibt so schöne, angenehme Themen im Journalismus, ob Kultur, Sport, von mir aus auch die Bundespolitik. Das ist alles überschaubar gefährlich, würde ich sagen. Sophia Meyer ist zu Gast in SWR 1 Leute. Warum ist es bei dir ausgerechnet das Gebiet Krisen- und Kriegsberichterstattung geworden?
Also es war nie mein Plan. Es hat sich eher aus natürlichen Gründen so entwickelt. Kurzfassung, es gab damals die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, 2016 und ich wollte vor Ort sein, sprich ich bin nach Griechenland, habe dort sehr viel Zeit verbracht in den geflüchteten Lagern und bin dann Schritt für Schritt in die Länder gereist, aus denen die Menschen fliehen. Bin dann auf eigene Faust ein Jahr später in den Irak, dann in den Libanon, dann nach Syrien und so hat sich das relativ natürlich entwickelt.
Weil du diesen ganzen Themenkomplex verstehen wolltest?
Weil ich ihn verstehen wollte und weil ich besser verstehen wollte, warum Menschen wirklich fliehen, wie ist die Situation vor Ort und das nicht nur aus einem Schreibtisch in Deutschland heraus recherchieren, beurteilen möchte, sondern wirklich vor Ort sein muss als Reporterin. Und das war meine Motivation, ja.
Für deine Arbeit wurdest du mehrfach schon ausgezeichnet. Was ist dir bei deinen Reportagen über das Leid in der Ukraine, Schicksale in Gaza wichtig rüberzubringen?
Die Schicksale und die Stimmen und die Realitäten der Menschen sichtbar machen. Ich finde, dass in unseren Diskursen über diese Regionen, über diese Länder, über diese Menschen ganz oft das in den Hintergrund fällt. Wir reden, nehmen wir geflüchtete Menschen, über diese Menschen in Zahlen und Statistiken. Wie viele sind heute ertrunken? Wie viele standen heute an der Grenze? Aber die wirkliche Sichtbarmachung dieser Menschen als Menschen, so plakativ das klingt, deren Realitäten, deren Hoffnungen, Träume, Ängste, das findet in unserem Diskurs gerade in Deutschland immer weniger statt. Und ich möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, das sichtbar zu machen. Und ich bin so privilegiert, dorthin gehen zu können. Und dann sind da ganz wundervolle Menschen, die auch bereit sind, mir ihr Vertrauen zu schenken und mir ihre Geschichten zu erzählen, die ich dann wiederum mit zurück nach Deutschland bringen kann.
Höre ich schon raus, ist deutlich mehr als ein klassischer Beruf für dich.
Definitiv. Also ich glaube, wenn man sowas macht und ja, es ist risikoreich. Wie gesagt, ich finde es immer wichtig zu sagen, dass ich die Privilegierte bin. Ich kann nach Afghanistan und wieder zurück nach Hause. Die afghanische Frau ist dort gefangen. Also das finde ich, muss man auch immer noch mal sagen. Aber abgesehen davon ist es natürlich ein Risiko und das gehe ich ein, weil es mir so wichtig ist, diesen Beruf auszuüben, der definitiv mehr als das ist, weil ich es wirklich von tiefstem Herzen tue und es mir einfach sehr, sehr wichtig ist in meinem journalistischen Selbstverständnis.
Ein Risiko gehst du aber trotzdem an, du hast es angesprochen. Also es gibt, ich hatte hier auch in der Sendung schon den Gründer der Hilfsorganisation STELP, Serkan Ehren, den kennst du auch, der wird im Iran festgehalten. Ein solches Risiko gehst du ein mit deinen Einsätzen?
Also zu Serkan habe ich eine besondere Verbindung, der ist auch ein großer Teil meines Ukraine-Kapitels, weil wir damals, als der Ukraine-Krieg losging, einen Tag später gemeinsam im Auto saßen und gemeinsam in die Ukraine gefahren sind. Also das war, hat uns auch nochmal tief verbunden, weil es eine extreme Erfahrung war, auch eine gefährliche Erfahrung. Das war ja damals so, keiner wusste, was passiert jetzt. Es war der erste Kriegstag und wir sind los mit dem Risiko, dass da natürlich in jedem Moment alles möglich war. Und deswegen, weil du es gerade angesprochen hast, berührt es mich, umso mehr zu wissen, dass oder nicht zu wissen, wie es Serkan gerade geht.
Hast du selber schon Todesangst erfahren?
Ja, in der Ukraine tatsächlich. Das war nicht auf der Reise, sondern auf einer anderen später. Und die Dreharbeiten waren eigentlich abgeschlossen. Und wir waren zurück im vermeintlich sicheren Westen und sind mit dem Auto über eine Brücke gefahren in Lviv. Und 10 Sekunden später realisieren wir, wie die erste Rakete eingeschlagen ist, also 100 Meter weit weg von uns. Und ich saß in diesem Auto. Und das Erste, was ich getan habe, und da sieht man auch, wie verrückt dieser Funktioniermodus ist. Ne? Ich nenne es immer Funktioniermodus, wenn ich in so Situationen bin. Weil meine erste Amtshandlung war, mein Handy zu nehmen und zu filmen. Das war einfach der Impuls, weil ich so gelernt habe. Es passiert was, ich muss filmen. Und wir sitzen in diesem Auto und man weiß ja nicht, kommt jetzt noch eine Rakete, wenn sie kommt. Kommt sie links, kommt sie rechts, kommt sie vorne, kommt sie hinten, fahren wir schnell, fahren wir langsam, fahren wir links, fahren wir rechts. So. Und das war für mich, ich glaube, die existenziellste Erfahrung, weil sie weil ich dem so ausgeliefert war und man wirklich diese Ohnmacht gefühlt hat und sich dachte, okay, vielleicht war es das jetzt. Ich habe in dem Moment funktioniert und ich bin danach direkt in den Schnitt und habe das auch noch geschnitten. Und danach habe ich erst gemerkt, wie tief das ging und wie wichtig es ist, dann auch sowas zu verarbeiten und sich die Zeit zu geben, das zu verarbeiten.
Den Beinamen Krisenkriegsreporterin, den hast du dir nicht gegeben, ne?
Der wurde einem dann irgendwann so gegeben.
Ist das ein Label?
Ich glaube, es ist ein Label in dieser Medienwelt, auf jeden Fall. Es ist ein Label, mit dem ich gut leben kann, aber ich glaube, ich bin auch noch viel, viel mehr. Aber es ist okay für mich.
Aber es unterscheidet ja jemanden von der normalen Reporterin, die, was weiß ich, über andere, harmlosere Dinge berichtet.
Ja, bestimmt. Es gibt ja auch ganz viele tolle Kollegen und Kolleginnen, die über soziale Ungerechtigkeiten berichten, mit traumatisierten Menschen viel arbeiten. Also ich
möchte das auch gar nicht schmälern, aber das ist ja also dieser Zusatz Kriegs- und Krisenreporter, da denkt man immer, Gott, was für eine mutige Person. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wann warst du wo zuletzt?
Ich war zuletzt im Libanon vor ein paar Wochen.
Und hast welche Geschichte mitgebracht?
Ich war da auch privat, aber ich mache das dann oft so, gerade im Libanon. Ich habe da auch mal gelebt, ich habe eine enge Bindung zu dem Land, aber versuche dann auch immer ein bisschen nebenbei was zu arbeiten und habe dort ein Interview gemacht mit einem Hamas-Funktionär im Libanon.
Wenn du solchen Menschen gegenüberstehst, da ist das Risiko ja automatisch da. Meine Vorstellung, falsche Frage gestellt zum falschen Zeitpunkt, kann schon blöd laufen.
Ja, wobei, da müsste man wirklich noch mal ein bisschen differenzieren. Das ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel im Westjordanland stehe und dort Kämpfer des palästinensischen islamischen Dschihad interview oder die Taliban in Afghanistan. Das habe ich beides gemacht und die da mit einem Sturmgewehr vor mir stehen, ist eine andere Situation als irgendein. Und das stellt man sich vielleicht einmal alles so vor, dass all diese Terroristen irgendwo sitzen und alle eine AK in der Hand haben. Das ist einfach ein Politiker, ohne das zu relativieren, nur dass man das nicht versteht. Das ist eine Partei dort, die dort ein Büro haben und dann trifft man die und der sitzt da an seinem Schreibtisch und man spricht mal miteinander. Ohne das zu relativieren, es geht mir darum, es zu kontextualisieren. Auch das ist dann Hamas im Libanon zum Beispiel. Also das ist dann nicht jemand, der da mit einem Sturmgewehr vor mir sitzt.
Trotzdem, die Situation gibt's auch in deinem beruflichen Alltag. Dann, wenn man die Bilder sieht, siehst du so besonders tough aus. Ich glaube, da geht's dann aber halt auch schon so darum, eine Standfestigkeit zu haben, dass man da nicht wie eine junge Frau demjenigen gegenübersteht, sondern schon gleich auch deutlich zu machen, ich habe den Mut, dir gegenüberzustehen.
Ja, unbedingt. Und das ist dann auch einfach ein Modus, in den man sich selber bringt. Ich bin dann in diesem Modus, ich habe das schon gesagt, ist ein Funktioniermodus, da bin ich in meiner Mitte, da bin ich bestimmt auch in meiner Stärke, in meinem Selbstbewusstsein, aber auch, es ist ja auch wichtig, es nicht zu übertreiben, immer ein Gefühl für die Situation zu behalten, wie weit kann ich gehen, Respekt vor der Situation zu haben und vor den Umständen, niemals Angst. Angst ist der schlechteste Ratgeber, weil viele auch immer fragen, ja, hast du da keine Angst? Nein. Weil wenn ich diesem Gefühl Raum geben würde, würde ich A, schlechte Arbeit machen und B, mich vielleicht sogar im schlimmsten Fall mehr gefährden. Ein gesunder Respekt gehört dazu.
Suchst du dir deine Ziele selber aus, wann es wohin geht oder wirst du geschickt?
Also ich bin ja jetzt nicht mehr in Festanstellung. Ich habe lange für einen festen Arbeitgeber gearbeitet, aber auch da war es selten so, dass ich geschickt wurde. Es war eher so, dass ich da stand und meinen Chefs gesagt habe, ich muss da jetzt hin und die meinten, erst auf keinen Fall. Und dann hat sich es über die Jahre aus meiner Sicht verbessert, dass die irgendwann sagten, ja okay, Sophia ist das, Sophia macht das und dann kann Sophia jetzt auch gehen und ich da gar nicht mehr so viel diskutieren musste.
Weil man dich eh nicht aufhalten kann.
Ja, wahrscheinlich und weil sie auch verstanden haben, dass das Teil meiner journalistischen DNA ist und ich auch immer mit wichtigen und guten Geschichten zurückkomme. Und sie mir vertrauen können und am Ende das ja auch Mehrwert hat, wenn diese Geschichten in dieser Form dann in Deutschland erzählt werden. Ja.
Du hast eben schon gesagt, dass du alleine losgehst und filmst. Du bist aber halt auch im Team unterwegs. Ist das ein Team von dir selbst ausgewählt? Da kommt es ja wahrscheinlich auch auf Vertrauen an, auf ein gewisses Gespür auch für eine Situation.
Also ich habe wirklich schon komplette Fernsehbeiträge ganz alleine gedreht. Also es gibt ja Situationen, wo gar keine Zeit mehr war, sich ein Team irgendwo zusammenzustellen. Zum Beispiel damals, als das Geflüchtetenlager Moria gebrannt hat. Da bin ich dann auf eigene Faust hin, habe mit dem iPhone gefilmt und habe mir dann vor Ort einen geflüchteten Mann gefragt, kannst du mir mal helfen und mich kurz filmen, weil ich ja auch noch vor der Kamera sein muss. Also ich habe wirklich unter den widrigsten Umständen solche Beiträge gemacht. Und ansonsten versuche ich immer im kleinen Team zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel einen Kameramann, Dominik, mit dem habe ich sehr viel da draußen in der Welt erlebt. Der ist auch sehr robust und erträgt viel. Mit dem war ich in Israel, im Westjordanland, in der Ukraine, in Afghanistan. Der saß mit mir auf dem Truck der Taliban und wir sind durch Kabul gefahren. Das schweißt zusammen, rein menschlich, und es führt natürlich zu einem blinden Verstehen und zu einem großen Vertrauen. Und am liebsten arbeite ich dann natürlich mit Menschen wie ihm zusammen.
Wenn du es dir aussuchen kannst, im Team oder alleine, bist du so eine Einzelkämpferin, ist man dann schon fast, wenn man wieder bei diesem Thema Kriegs- und Krisenreporterin ist?
Immer im Team, aber im Kleinen. Es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, ohne das bewerten zu wollen, die in großen Teams arbeiten. Mhm. Da ist dann noch der Sicherheitsmann und der Held macht noch das Licht und der Nächste macht das. Und das finde ich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da mit so einem großen Team irgendwo reinfalle, dass auch den Menschen, die ja meistens in einer sehr extremen Situation sind, in irgendeinem Konflikt oder in Krisengebiet, das mutet komisch an und das schafft auch Distanz, wenn ich da mit so vielen Menschen reinfalle. Ich habe das auch oft in griechischen Lagern erlebt. Da kommen die dann mit der Kamera und am besten kommt noch einer mit der Tonangel und dann filmen die da die Leute ab. Und das finde ich ab einem gewissen Punkt auch unangemessen. Deswegen lieber nur ich und mein Kameramann bei solchen Situationen, und das funktioniert super.
Jetzt bist du auch noch Bestseller-Autorin.
Ja.
Gratulation.
Dankeschön, ich habe mich sehr darüber gefreut.
Das glaube ich. Herz aus Stacheldraht heißt dein Buch, über deine gesammelten persönlichen Begegnungen in Krisenregionen. Und das Herz aus Stacheldraht, das ist nicht nur irgendwie so ein gewählter Titel, sondern da gibt es eine Geschichte zu. Erzähl mal bitte.
Ja, ich war damals in Idomeni, manch einer wird sich erinnern, das Lager an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo damals auch Norbert Blüm zu Besuch war, als die Balkanroute geschlossen wurde. Und ich habe dort sehr viele Monate verbracht und kannte die Menschen irgendwann, die Familien, die Kinder. Und eines Tages kam eines der kleinen Mädchen zu mir, die ich auch schon länger kannte, und hatte aus dem herumliegenden Stacheldraht, zum Verständnis, es gab ja wirklich echten Stacheldraht, der die geflüchteten Menschen abgewehrt hat an der Grenze zwischen den beiden Ländern. Und da lag auch einiges davon rum. Und sie hatte aus diesem Stacheldraht ein Herz gemacht und mir geschenkt. Und ich glaube, dass dieses kleine Mädchen sich gar nicht bewusst dessen war, was das für eine unglaubliche symbolische Bedeutung hat. Ich habe damals direkt zum Weinen angefangen, weil es für so viel steht, weil es sozusagen aus dem Material, mit dem diese Menschen abgewehrt werden, mit dem wir uns abschotten von diesen geflüchteten Menschen, von diesen Kindern, sie ein Präsent der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Liebe gemacht hat, indem sie es eben zum Herz geformt hat. Und das war für mich unglaublich berührend. Und so ist dann auch der Titel entstanden.
Wo ist das Herz jetzt?
Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich habe damals mein Volontariat abgebrochen im Journalismus und bin auf eigene Faust nach Griechenland und bin dann irgendwann in Idomeni gelandet. Sprich, ich hatte keine Wohnung mehr. Ich hatte meine ganzen Sachen in einem Container eingelagert und bin wirklich von da nach da nach da gereist und muss leider sagen, dass es irgendwo auf dieser Reise und diesem Leben aus dem Koffer verloren gegangen ist.
Was aber nicht heißen soll, dass es dir nichts bedeutet.
Auf keinen Fall.
Los geht's in deinem Buch mit einer Triggerwarnung, weil eben Krieg, Flucht, Gewalt, sexualisierte Gewalt, Tod und die Verletzung grundlegender Menschenrechte eine Rolle spielen und oft Kinder die Opfer sind. Du gibst den Hinweis, dass es sinnvoll sei, beim Lesen auf die eigenen Grenzen zu achten. Aber dass deine Beobachtungen es wert sind, in Würde gelesen zu werden. Für wen ist das Buch und für wen dann wiederum auch nicht?
Also das Buch ist erstmal für alle Menschen. Und das ist zumindest meine Hoffnung, dass sich alle Menschen in diesem Land dafür interessieren können. Diese Triggerwarnung steht da, weil das eben die Realität ist. Die steht da nicht, um zu sagen, boah, guck mal, was das ist für ein krasses Buch ist. Das steht da, weil ich davon berichte, wie Kinder, aber auch andere Menschen, ihnen grundlegende Menschenrechte entzogen werden. Ich spreche darüber, dass Menschen vor unseren Toren ertrinken. Ich spreche darüber, dass ich kleine Kinder auf griechischen Inseln getroffen habe, in Lagern, die von Ratten angeknabbert werden. Das ist die Realität. So. Und es ist mir wichtig, über diese Realitäten aufzuklären. Und gleichzeitig möchte ich aber meinen Lesern und meinen Leserinnen sagen, guck mal, das wird in diesem Buch passieren, deswegen nehmt euch in Ruhe die Zeit und seid vorbereitet, dass es auch Dinge geben kann, die sehr, sehr emotional sind beim Lesen und die vielleicht auch mit eurem seelischen Wohlbefinden etwas machen. Da würde ich sagen, das ist als Autorin meine Pflicht, die Menschen darauf hinzuweisen.
Eine Kriegsreporterin über verlorene Menschlichkeit und die Doppelmoral des Westens ist der Untertitel deines Buchs. Du klagst ja auch an, sozusagen. Welche Reaktion hast du bisher auf dein Buch bekommen? Also, dass es sich verkauft, das ist das eine, aber was gibt's da von bis?
Es gibt natürlich immer Hassnachrichten. Ich bin ja grundsätzlich auch aufgrund der Sichtbarkeit und der Themen, die ich mache, von digitaler Gewalt betroffen. Das erlebe ich jetzt selbstverständlich auch bei diesem Buch. Und gleichzeitig gibt es so viel wunderschönes, wertschätzendes Feedback. Ich gehe ja gerade auch, das war mein großer Wunsch, in Räume. Ich mache Lesungen, ich gehe ins Gespräch mit den Menschen und dort erlebe ich so viel Menschlichkeit und so viel Dankbarkeit, dass es mich wirklich zu Tränen rührt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft schon einen Anteil an Menschen gibt, die auch auf die Debatten in diesem Land gucken und verzweifeln. Stichwort unmenschliche Debatten, stigmatisierende Debatten über Mitmenschen, über Geflüchtete und so weiter. Stichwort Nahostpolitik, Gaza. Ich habe das Gefühl, wir leben in sehr extremen Zeiten und es gibt so viele so extreme polarisierte Emotionen in unserer Gesellschaft und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Buch zumindest einen Teil der Menschen in ihren Gefühlen abholen kann und sie spiegeln mir Dankbarkeit darüber, dass ich diese Stimme, eine dieser Stimmen in diesem Diskurs bin.
Reaktion aus der Politik, gab es die auch?
Ich überlege gerade, deswegen schmunzel ich ein bisschen, Verzeihung. Keine öffentliche.
Herz aus Stacheldraht ist das Buch von SWR1 Leutegast Sophia Meyer über ihre Erlebnisse als Kriegs- und Krisenreporterin. Welche Bilder hast du immer und immer im Kopf, die du auch in deinem Buch beschreibst? Gibt es da so ein ganz markantes oder ist das von Region zu Region unterschiedlich?
Du meinst Bilder von Menschen, die mir im Gedächtnis
genau,
geblieben sind?
Ja. Weil du ja auf der Suche nach persönlichen Geschichten bist, dass man wegkommt von Zahlen zum Beispiel.
Also es gibt eine Geschichte, die hat mich über Monate in meinen Träumen verfolgt. Da war ich an der ukrainischen Front und bin irgendwann in einem Keller gelandet mit mehreren älteren Frauen, die dort seit 9 Monaten ausharrten und wirklich in diesem Keller lebten, jeden Tag in Todesangst waren, weinend vor mir standen. Und ich stand da mit meinem Helm und meiner Weste und mit meinem iPhone und habe gefilmt. Und dann mussten wir direkt weiter, weil es war wirklich eine sehr, sehr gefährliche Region. Ich habe eine Hilfsorganisation begleitet, die dort Hilfsgüter hinbringt. Und dann bin ich aus der Situation ganz schnell raus und bin dann auf dem Rückweg im Van auch wirklich emotional zusammengebrochen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich diesen Menschen überhaupt nicht gerecht werden kann und diesem Schmerz nicht gerecht werden kann. Und diese Frauen dann am Ende für mich und für uns gebetet haben, dass wir sicher zurückkommen. Also die Menschen, die dort in jeden Tag fürchten müssen, getötet zu werden, beten für uns, die sie für wenige Minuten besuchen. Und das war so eine Begegnung und Bilder, weil du von Bildern sprichst, die mich ganz lange, wahrscheinlich auch bis heute, verfolgen und die immer wieder in meine Träume kamen.
Das Schreiben dieses Buchs, hat das auch so eine therapeutische Wirkung für dich, dass du das dann mal so ein bisschen ablegen kannst, davon erzählen kannst?
Auf jeden Fall. Dieses Buch zu schreiben war auch ein therapeutischer Prozess für mich. Gerade deshalb, weil ja während man solche Dokumentationen, solche Beiträge produziert, ganz oft die Zeit fehlt, um die Seele nachkommen zu lassen, dessen, was man erlebt hat, zu verarbeiten, weil man dann in die nächste Geschichte geht oder die nächste Sache machen muss oder im Schnitt sitzt und meine Seele kam da oft nicht nach und das Buch hat da auf jeden Fall ein bisschen geholfen.
Du hast jetzt gerade schon zum einen gesagt, dass du einen Funktioniermodus hast, wo ich dann so auch rausgehört habe, wenn du dich dann so mal gedanklich neben dich selber stellst, bist du vielleicht manchmal selber sogar von dir erschrocken, dass wenn irgendwo eine Rakete einschlägt, dass du erstmal zum Telefon greifst, um das zu filmen, als dass du dich in Sicherheit bringst und dass du aber halt auch so ein bisschen von der Situation geflasht bist, dass dir automatisch dann auch mal die Tränen laufen. Also so ganz eisenhart bist du dann auch nicht, logischerweise.
Überhaupt nicht. Und weil du das mit den Tränen ansprichst, ich finde es völlig okay, dass mir die Tränen laufen. Und ich weiß für mich, wenn mir irgendwann keine Tränen mehr runterlaufen würden, ich nicht mehr zu diesen Emotionen in der Lage wäre, dann würde ich den Beruf nicht mehr machen wollen. Also ich sehe das eigentlich genau andersrum. Ich finde es richtig und wichtig, erstmal Mensch zu sein. Ich bin Journalistin, aber ich bin auch Mensch. Und wenn einen solche Schicksale nicht mehr berühren sollten, dann wird man irgendwann zum Zyniker, was es in dieser Branche auch gibt, gerade im Krisen- und Kriegsjournalismus, aus dem Selbstschutz heraus. An dem Punkt möchte ich nie kommen. Das heißt, ich möchte fühlen und ich möchte mitfühlen vor allem.
Das sollte auch gar keine Kritik meinerseits sein, sondern das war eine Beobachtung. Das Hauptziel deines Buches, wie würdest du das beschreiben? Du hast eben schon gesagt, Einzelschicksale abbilden und wegkommen von Zahlen in der Migrationsdebatte zum Beispiel.
Genau, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also das Sichtbarmachen der Schicksale der Menschen vor Ort. Und es ist mir sehr wichtig, egal, wo man sich in unserem demokratischen Diskurs zu diesen ganzen Themen positioniert, Migration, Nahost, Waffenlieferungen, wir haben so eine extrem polarisierte Zeit gerade in unserer Gesellschaft und auf der Welt, dass wir diese demokratischen Diskussionen führen auf einer unverhandelbaren Grundlage. Und das sind Menschenrechte und Menschenwürde für jeden Einzelnen auf dieser Welt. Ich bin groß geworden in einer Welt, ich bin zur Schule gegangen, ich habe Politikwissenschaft studiert. Mir wurde immer vermittelt, wir sind die Guten, wir sind der Wahrer dieser Rechte. Wir haben das in Konventionen festgeschrieben, aber es ist auch unser eigenes moralisches Selbstverständnis. Und dann bin ich raus in die Welt als Reporterin und dieses Weltbild hat immer mehr gebröckelt. Ich habe verstanden, nee, wir sind nicht per se die Guten, wir halten nicht Menschenrechte und Menschenwürde ein. Und dieses Buch soll ein Appell und eine Erinnerung daran sein, dass wir von dort aus, dass wir uns darauf wieder besinnen und von dort aus diese Debatten führen.
Es wären's Leute, Gast Sophia Meyer war als Jugendliche begeisterte Europäerin, hast du deutlich gemacht. In der Schule haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen mit an die Hand bekommen. Der Westen, das ist die gute Seite, was Politik und Diplomatie angeht. Jetzt, wenn du fast schon 10 Jahre Kriegs- und Krisenreporterin bist, wie hat sich dein Blick gewandelt? Wie schaust du jetzt auf Europa? Bist du immer noch begeisterte Europäerin?
Nee, ich bin sehr desillusioniert und ich bin nicht mehr stolz. Ich glaube, dass ich damals vielleicht auch ein bisschen naiv war, als ich raus in diese Welt bin. Es hat sich sehr schnell verändert, wie gesagt, allein in Griechenland zu sehen, aber auch wie Menschen vor unseren Toren tagtäglich ertrinken. Das empfinde ich, egal wo man sich politisch positioniert, als unverhandelbar mit der Würde jedes einzelnen Menschen. De facto ist es ja auch so, dass die EU teilweise solche Milizen, Libyen etc. mitfinanziert. Also wir tragen da auch aktiv dazu bei. Dann war ich in Afghanistan. Ich habe gesehen, wie Menschen, die sich für unser Land mit eingesetzt haben, für Deutschland dort gearbeitet haben, im Stich gelassen wurden, sich verstecken mussten, weil sie von den Taliban Todesdrohungen bekommen haben, wie Deutschland sie nicht unterstützt hat. Und es gibt ganz, ganz viele dieser Beispiele. Plus gerade das Thema Migration, das bei uns ja sehr viel und emotional diskutiert wird, da gucke ich insofern sehr erschüttert darauf, weil wir überhaupt nicht mehr darüber sprechen in diesen Debatten, warum denn Menschen fliehen. Wir tun ja so, als wäre Flucht irgendeine Naturkatastrophe. Aber Flucht hat viele Gründe und in Teilen verantworten auch westliche Staaten diese Flucht mit der Menschen. Stichwort Waffenlieferungen, Rüstungsexporte, die Unterstützung autoritärer Regime. Wir zerstören vor Ort durch Agrarpolitik die Märkte, was zu Arbeitslosigkeit, zu Flucht führt und so weiter, Klimaflucht. Die Liste ließe sich endlos fortführen und ich würde mir wünschen, dass wir auch da uns ehrlich machen. So, entweder wir sagen, Menschenrechte, Menschenwürde, Völkerrecht sind universell, dann müssen wir dem auch gerecht werden. Oder wir sind ehrlich und sagen, nein, das ist eine interessensgeleitete Außenpolitik, dann dürfen wir uns aber auch nicht mehr immer und immer wieder in diese Länder einmischen. Und da würde ich mir eine ehrlichere Debatte mit uns selbst wünschen.
Mir kommt es manchmal auch so vor, dass es, wenn wir mal von dem Westen sprechen, aber dass es westliche Staaten, du hast jetzt natürlich gerade den Fokus auf Deutschland gelegt, auch vor allen Dingen, dass es uns wichtig ist, dass dann Punkte wie Menschenrechte als auf einem Papierstück festgehalten werden, aber dass wir eben nicht danach noch checken, werden sie tatsächlich eingehalten und werden sie irgendwie mit Leben gefüllt so und dass es wirklich mehr um so ein Abarbeiten geht. Hast du den Eindruck auch?
Definitiv. Und ich habe ja Politikwissenschaft studiert, Demokratiewissenschaft studiert. Das heißt, ich habe mich genau mit dem, was du sagst, sehr viel beschäftigt. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention. Wir haben ja die UN-Kinderrechtskonvention. Wir haben ja eine Fülle an Papier, wo wirklich ganz, ganz tolle Sätze draufstehen. Aber wir werden diesen Maßstäben realpolitisch nicht gerecht, beziehungsweise tun in manchen Fällen sogar das Gegenteil. Und das hat mich persönlich sehr desillusioniert. Und ich möchte mit meiner Arbeit und auch mit diesem Buch genau daran erinnern.
Europa, schäm dich heißt ein Kapitel in deinem Buch. Und weiter heißt es Norbert Blüms Mission. Ihn hast du, das hast du eben schon angesprochen, vor 10 Jahren in einem Flüchtlingslager oder in einem Lager für Geflüchtete in Griechenland getroffen. Jetzt ist Norbert Blüm vor 5 Jahren gestorben. Führst du seine Mission weiter, auf Missstände hinzuweisen?
Ich würde nicht sagen, dass ich seine Mission weiterführe. Aber Norbert Blüm war für mich ein Mensch in meinem Leben, der mich immer darin bestärkt hat, dass den Weg, den ich gehe, der richtige ist. Und ich habe auf sein Wort sehr viel gegeben, weil ich von ihm als Mensch, als Politiker unfassbar viel halte, weil er eben Menschenrechte unabhängig von der politischen Ausrichtung immer als unverhandelbar gelebt hat. Er hat auch das C in seiner Partei, das Christliche, sprich Nächstenliebe, wirklich gelebt. Und ich war damals auch in meinem Leben in einer Phase, wo mir auch immer vorgeworfen wurde, ja, das ist ja kein Journalismus, weil sie bezieht ja zu viel Haltung. Erlebe ich heute auch noch manchmal. Und Norbert Blüm hat mir stets das Gefühl gegeben, dass der Weg, auf dem ich bin, der richtige bin. Kurz bevor er gestorben ist, ich war im Libanon und er hatte versucht, mich anzurufen. Und ich habe den Anruf nie bekommen, weil ich nicht meine deutsche SIM-Karte aktiviert hatte. Und als ich dann ein paar Wochen später in Deutschland war, hatte ich auf meiner Mobilbox eine Nachricht von ihm, kurz bevor er gestorben ist. Und da sagt er ganz am Ende der Nachricht, bleiben Sie Ihren Ideen treu. Und das hat für mich eine unglaubliche Bedeutung bis heute, weil es mich darin bestärkt, dass egal, wo man politisch steht, diese universellen Menschenrechte immer als Fundament seiner eigenen Arbeit, seines eigenen Wertekanons haben sollte.
Wenn wir über Menschenrechte uns unterhalten, lass uns mal das Beispiel Gaza nehmen. Da sprichst du von Heuchelei beim Thema Kinderrechte. Füll das mal ein bisschen aus, bitte.
Ja, also ich finde, großes Thema.
Ja, definitiv.
Ich finde, die Doppelmoral westlicher Politik, deutscher Politik wird am Beispiel Gaza sehr, sehr offensichtlich, weil nehmen wir Russland, Ukraine, sofort die deutsche Politik dasteht und sagt, wir verurteilen das, Kriegsverbrechen, wie kann man nur, Völkerrechtsbrüche. Geht es aber um befreundete Staaten, geht es darum, was die israelische Regierung in Gaza tut mit den Menschen, mit den Kindern, diese Kriegsverbrechen, diese Völkerrechtsbrüche, da sind wir ganz, ganz vorsichtig, relativieren im schlimmsten Fall und sind nicht in der Lage, diesem festgeschriebenen Kanon an internationalen Gesetzen, an Rechten, an Werten gerecht zu werden. Und das ist eine Doppelmoral, die wird in der eigenen Bevölkerung gesehen, die wird aber auch in der internationalen Gemeinschaft gesehen. Und ich würde mir da wünschen, dass wir wirklich dem treu bleiben, was wir uns versprochen haben, unabhängig davon, wer diese Verbrechen begeht.
Du sprichst auch von Zerstören und Versorgen beim Blick auf die Ausgaben der deutschen Rüstungsindustrie. Also ist ein Bild für dich sozusagen zerstört worden? Ist Politik so krass unehrlich?
Für mich persönlich auf jeden Fall in Teilen gibt es da eine große, auch was die deutsche Politik angeht, Desillusionierung. Und du hast gerade zitiert, zerstören und versorgen. Ja, also es ist ja nicht so, als würde der sogenannte West- oder Deutschland nichts tun. Wir leisten humanitäre Hilfe, man versucht zu helfen und gleichzeitig geben wir dann den Leuten die Waffen in die Hand, mit denen dann die Leute umgebracht werden. Ich finde, das beste Beispiel, wenn wir bei Gaza bleiben, sind diese Hilfslieferungen vom Himmel. Also wir sind nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht ausgehungert werden. Und dann wollen wir pro forma ein paar Hilfslieferungen über den Himmel abwerfen, mit denen wiederum im schlimmsten Fall, was auch passiert ist, Menschen erschlagen werden und getötet werden. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt diese ganze Absurdität dieser Außenpolitik im Fall Gaza.
Aber der Nahostkonflikt, jetzt hast du das ins Verhältnis gesetzt mit dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Da ist natürlich eine klassische Denke zwischen Gut und Böse klar aufzuteilen oder einfacher. Aber im Nahen Osten halt seit Jahrzehnten schon mal gar nicht. Also da tun wir uns natürlich auch alleine mit unserer Geschichte extrem schwer, da eine Positionierung zu finden. Wie gehst du das an?
Also würde man diesem Gut und Böse Narrativ folgen und sagt, hier Russland...
Das ist natürlich sehr einfach.
Nee, aber auch dann. Aber egal, ob es der Gute oder der Böse Unrecht tut und Völkerrechtsbrüche begeht und Kriegsverbrechen begeht, das ist erstmal irrelevant. Ich muss es klar benennen und ich muss es verurteilen, wenn ich mir oder wenn wir uns als Deutschland, als Europa sozusagen treu bleiben wollen. So, das finde ich, darum geht es mir in meiner Kritik.
Jetzt gibt es, also du warst nach dem 7. Oktober 23 häufiger in der Region. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump einen neuen Friedensplan ausgearbeitet. Siehst du damit tatsächlich auf lange Sicht wahrscheinlich, kurz wird es da nicht funktionieren, ein Ende des Konflikts? Oder sagst du, das ist nur die halbe Strecke und da gehört ja auch noch eine andere Seite zu, die es irgendwie akzeptieren muss?
Also ich glaube, dass dieser Friedensplan, also ich sehe den in Teilen sehr kritisch. Ich glaube, es ist gerade das Beste, was wir haben, blöd gesagt. Ich glaube, für den Moment ist es ganz wichtig, dass das israelische Militär aufhört, Gaza zu bombardieren und Menschen zu töten und wieder Hilfe zu diesen Menschen kommt und sie nicht weiter verhungern. Ich finde, das muss gerade das oberste Ziel sein. Wenn dieser Plan dazu beitragen kann, dass das für den Moment passiert, ist das gut, aber die langfristige Perspektive fehlt. Ich habe für mich bei meinen Reisen immer mehr und mehr verstanden, dass man, dass dieser Konflikt in seinen Ursprüngen so tief verwurzelt ist, dass jetzt nicht irgendein Friedensplan ihn lösen wird. Menschen radikalisieren sich auf beiden Seiten mehr und mehr. Man darf ja auch nicht vergessen, das, was seit 2 Jahren in Gaza passiert. Also man kann die Hamas vielleicht militärisch besiegen, insofern, dass der letzte Kämpfer getötet ist. Aber das, was die Menschen dort erlebt haben, diesen Schmerz, diese Tötungen, das führt ja zu weiterer Radikalisierung. Also der Glaube, dass ich mit militärischen Mitteln alleine sowas lösen kann, ist völlig irrsinnig. Da werden wieder im schlimmsten Fall Menschen groß werden, die so viel Leid erlebt haben und aufgrund dessen dann zur Waffe greifen. Und das, finde ich, fehlt so ein bisschen in den deutschen Debatten, wenn wir über diesen Konflikt sprechen. Wie wollen wir ihn langfristig lösen? Ich habe auch auf der anderen Seite Menschen erlebt, die radikal sind, die Hilfsgüter nach Gaza blockieren, denen die Empathie für den anderen abgekommen ist. Und das haben wir auf beiden Seiten. Und wie wir das langfristig lösen wollen, glaube ich, geht nur, wenn am Ende beide Seiten mit den gleichen Rechten und den gleichen Bürgerrechten den Raum verlassen. Und ich glaube, davon sind wir weit entfernt, insbesondere mit Blick auf Westjordanland.
Ob in Krisengebieten oder zum Thema Rechtsradikalismus in Deutschland. Was machen die Reportereinsätze mit SWR1 Leutegast Sophia Meyer? Du kassierst eben ja nicht nur, du hast es schon angerissen, Applaus für deine Arbeit. Üble Beschimpfungen, Drohungen. Wie gehst du damit um?
Also es ist mehr geworden auch in der Quantität und Qualität in den letzten Jahren, muss man sagen. Wie gehe ich damit um? An guten Tagen versuche ich mir klarzumachen, dass es nichts mit mir als Mensch zu tun hat, nichts mit mir als Person zu tun hat und ich am Ende auch als Projektionsfläche fingiere für Unzufriedenheiten, für Wut, für alles, was es da in unserer Gesellschaft gibt. Aber gerade dann, wenn es wirklich in die richtigen Bedrohungen, Morddrohungen geht, das bekomme ich auch. Also nicht nur dieses du dumme Schlampe und so weiter. Das ist echt schon ein bisschen Grundrauschen geworden in den sozialen Netzen. Wenn es wirklich Morddrohungen sind, dann macht das natürlich was mit einem. Und dann gibt es auch Momente, wenn Leute mich erkennen, zum Beispiel auf der Straße mich ansprechen, dass ich kurz in so einer kurzen Angsthaltung bin und mir denke, oh Gott, ist derjenige mir jetzt positiv oder negativ entgegengestimmt. Und Ja, also it's part of the deal. Es ist Teil dieses Jobs heutzutage. Das ist so, egal ob du Journalistin bist oder teilweise auch Politiker, dass man mit dieser Art von Gewalt, digitaler Gewalt umgehen muss, ja.
Wenn du aus einem Krisengebiet zurück nach Hause kommst, du hast ja eben schon ganz viele Geschichten deutlich gemacht, die halt nicht immer, die sind sehr persönlich, aber in den seltensten Fällen halt wirklich sehr schön sind. Dann hast du viele tragische Bilder auch im Kopf. Nimmst du da zur Aufarbeitung auch professionelle Hilfe in Anspruch?
Also ich habe lange mich gar nicht um meine Seele und meine Psyche gekümmert. Ich bin einfach von einem ins nächste und ins nächste und ins nächste und hat mir eben nicht die Zeit genommen, meine Seele hinterherkommen zu lassen. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich festgestellt habe, das geht so nicht mehr, Sophia. Es ist zu viel. Du brauchst Pausen. Und ich habe mir dann auch professionelle Hilfe gesucht, um gerade diese wirklich, wirklich traumatischen, im besten Sinne traumatischen Erlebnisse einmal aufzuarbeiten, wie zum Beispiel den Raketenangriff und auch andere Erlebnisse, die ich dieser Art hatte. Und seitdem habe ich auch, ich würde sagen, so ein bisschen mein Pensum verändert und versuche mir immer wieder diese Räume zu geben, um dann auch wieder raus in die Welt gehen zu können und diese Geschichten machen zu können.
Also du musstest auf die harte Tour lernen, an dich selbst zu denken?
Definitiv muss ich das auf die harte Tour lernen, ja.
Du hast Freunde, du hast Familie, was denken die eigentlich so über deinen Job? Wie sehr zittert man da halt auch mit?
Also ich glaube, da hat über die Jahre ein Gewöhnungsprozess stattgefunden und gleichzeitig gerade meine Eltern, meine Mama, also die Mama ist auch die Liebe meines Lebens. Ich habe auch mein Buch meiner Mama gewidmet und natürlich ist es dann schwer, wenn das Kind ständig so gefährliche Sachen macht. Aber wir hatten dann beispielsweise in der Ukraine so ein kleines Ritual entwickelt, dass ich ihr jeden Abend ein Emoji schicke, dass sie einfach nur weiß, dass alles okay ist. Aber ich erzähle nicht immer ganz genau, wo ich bin und was ich genau mache, während ich dort bin, weil es würde, glaube ich, den Menschen, die mich liebhaben, nur schlaflose Nächte bringen. Das erzähle ich dann eher hinterher.
Hat sich dein Leben hier, wenn du wieder zurück bist, aufgrund deiner Geschichten, die du erlebt hast in Krisengebieten, verändert? Was weiß ich, dass du Dinge mehr zu schätzen weißt, vielleicht noch mehr Demut an den Tag legst, ohne dass ich dir die jetzt unterstellen möchte, dass du das nicht tust, aber dass das irgendwie eine Folge hat für dich?
Ja, im Negativen und im Positiven. Im Negativen insofern, dass ich mich ganz oft entfremdet fühle hier. Entfremdet von den Debatten, von dem, worüber sich Leute so im Alltag aufregen und entfremdet, weil ich Dinge erlebt habe, die ich natürlich verbal teilen kann, aber emotional die Menschen es vielleicht gar nicht so nachempfinden können. Und im Positiven auf jeden Fall, dadurch, dass ich so privilegiert bin, in diese Regionen zu reisen und so sozusagen sehen kann, wie es anderswo auf der Welt aussieht, gibt es natürlich eine Fülle an Dankbarkeit dafür, dass ich dieses so freie, selbstbestimmte Leben führen kann und insbesondere jeden Abend in ein Bett gehen kann mit dem Wissen, dass von meinem Himmel keine Raketen fallen und mit dem Wissen, dass ich jeden Morgen aufstehe und genug zum Essen habe und überleben kann. Und das ist ein unglaubliches Privileg.
Wir schauen mal so ein bisschen auf die Hörerreaktionen. Da gibt's von allem etwas, kann ich dir vorher schon sagen. Daniel Mies aus Eriskirch hat geschrieben, aha, wieder mal Aktivismus statt Journalismus. Leider ist das hier üblich. Ich finde, dass du ja dich klar positionierst, aber das auch aus einem guten Grund. Also du bist ja keine reine Berichterstatterin.
Ja, und ich finde, sich für unverhandelbare Menschenrechte, Menschenwürde und Völkerrecht einzusetzen und zu sagen, das ist unser Fundament, das hat nichts mit Aktivismus zu tun, das hat erstmal mit Menschsein zu tun, das würde ich ehrlicherweise von jedem Menschen in unserer Gesellschaft erwarten.
Kurt Gühner hat geschrieben, liebes Team, eine sehr gute Leute-Sendung, ebenso wie die gestrige. Vielen Dank dafür. Allein schon die Erinnerung an den Besuch des von mir hochverehrten Norbert Blüm in einem Flüchtlingslager hat heutzutage einen unschätzbaren Wert. Solche Akte von Menschlichkeit fehlen derzeit nicht nur in den christlichen Parteien. Das C in der Partei hattest du auch schon angesprochen. Und Norbert Blüm hat dir auch noch eine Sprachnachricht beschert oder einen Kommentar beschert aus seiner Familie, mit dem du so nicht gerechnet hattest.
Ja, ich habe am Tag meiner Buchveröffentlichung in den sozialen Netzen eine Nachricht einer mir unbekannten Frau bekommen, die schrieb, sie packt gerade für ihren Einsatz auf einem geflüchteten Boot und sie hört einen Podcast und dann denkt sie sich, irgendwie kommt mir diese Frau doch bekannt vor. Und dann schreibt sie mir, in dem Moment ist es mir eingefallen, dass sie von mir schon mal gehört hat. Und zwar von ihrem Großvater Norbert Blüm, das war also die Enkelin. Und sagt so, dass sich Norbert bestimmt über diesen kleinen Shoutout von mir gefreut hätte. Also, dass ich über ihn spreche in der Öffentlichkeit. Und dass sie so schön findet, dass sein Leben dazu beigetragen hat, dass sie gerade ihre Taschen packt, um auf diesen Einsatz zu gehen. Und ich so tolle Interviews gebe. Und das hat mich ungemein berührt.
Das kann ich mir vorstellen. Kerstin Hörhoff hat geschrieben, Stichwort Lesungen, wo kann ich erfahren, wann du, wo, wie das nächste Mal unterwegs bist? Du bist gerade auf großer Lesetour und hättest ein paar Termine parat.
Auf jeden Fall. Ich bin am Wochenende, am Samstag in Hannover, nächste Woche noch in München und Schwäbisch Gmünd, am 14.10. zum Beispiel in Nürnberg und dann geht's noch nach Dresden, Essen, Kiel und so weiter. Auf meiner Webseite kann man das alles sehen. Ich freue mich über jeden, der kommt.
Deutschland-Tour ist das, merke ich gerade. Endlich mal ein Gast, schreibt Martin Dick aus Stuttgart, der intelligent etwas zu einem relevanten Thema zu sagen hat. Danke, Frau Meier. Das schlichte, gut-böse Narrativ, das zum Beispiel auch bei SWR1 gepflegt wird, damit zählt er uns an, ist ein anhaltendes Ärgernis und Teil des Problems. Dieses Gut-Böse, was wir eben hatten, habe ich ja einfach nur zur Verdeutlichung benutzt, um sozusagen eine Einteilung vorzunehmen, die so aber eben nicht vorzunehmen ist. So, Brigitte Bonnet schreibt, so selten eine ehrliche und kompetente Reporterin und Journalistin gehört. Großes Kompliment und herzlichen Dank. Hoffentlich werden viele Menschen wachgerüttelt. Das hoffe ich auch. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Kommen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch Herz aus Stacheldraht. Sophia Meier, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, es war sehr, sehr schön bei dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.